Guten Abend, liebe Brüder und Schwestern, soweit Sie hier sind. Nun bin ich heute Abend dran mit einem Thema, das so aussieht, als ob es das Thema der Konferenz nicht ganz trifft. Es stimmt auch, es trifft nicht ganz. Ich habe zuerst überlegt, ob ich nicht das Thema wählen soll, Henoch, als Bild auf die Gemeinde und die Entrückung. Aber das haben unsere Väter ja erarbeitet. Und ich hätte über weite Strecken nur das wiederholt, was sie gesagt hätten, hätte es ergänzt durch einige aktuelle Dinge. Aber weil mir das Thema Aaron und damit auch seine Bedeutung für Golgatha und die Gemeinde schon lange am Herzen liegt, deshalb habe ich mich doch durchgerungen, dieses Thema zu wählen. Das heißt also noch einmal, ich nenne den Titel noch einmal, der Tod Aarons und seine Bedeutung für Golgatha und die Gemeinde. Und dazu lese ich Ihnen jetzt die beiden Stellen vor, wo über den Tod Aarons berichtet wird. Es steht beide Male im vierten Buch Mose, und zwar das erste Mal in Kapitel 20 und das zweite Mal in Kapitel 33. Der Tod Mose, es geschieht auf der Wüstenwand, der Tod Aarons geschieht auf der Wüstenwanderung. Es ist genau gezählt die 34. Station, Hor Hahar, der Berg Hor. Und es ist im 40. Jahr des Auszuges aus Ägypten. Ich lese also Vers 22 bis 29. Und sie brachen auf von Kadesh, und die Kinder Israel, die ganze Gemeinde, kamen an den Berg Hor. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron am Berge Hor an der Grenze des Landes Edom und sprach: Aaron soll zu seinen Völkern versammelt werden, denn er soll nicht in das Land kommen, das ich den Kindern Israel gegeben habe. Weil ihr meinem Befehle widerspenstig gewesen seid bei dem Wasser von Meriba. Nimm Aaron und Eleazar, den Sohn von Aaron, und lasse hinaufsteigen auf den Berge Hor. Und ziehe Aaron seine Kleider aus und lege sie seinem Sohne Eleazar an, und Aaron soll versammelt werden und danach und daselbst sterben. Und Mose tat so, wie ihm der Herr geboten hatte, und sie stiegen auf den Berge Hor vor den Augen der Gemeinde. Und Mose zog Aaron seine Kleider aus und legte sie seinem Sohne Eleazar an, und Aaron starb daselbst auf dem Gipfel des Berges, und Mose und Eleazar stiegen vom Berge herab. Und als die ganze Gemeinde sah, dass Aaron verschieden war, da beweinte sie, das ganze Haus Israel, Aaron nämlich 30 Tage lang. Und nur noch 4. Mose 33, dort ist die Zusammenfassung der Wüstenwanderung, noch Vers 38 und 39 aus diesem 33. Kapitel. Und Aaron, der Priester, stieg hinauf auf den Berg Hor nach dem Befehle des Herrn, und er starb daselbst im 40. Jahre nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Lande Ägypten im fünften Monat, am 1. des Monats. Und Aaron war 123 Jahre alt, als er auf dem Berge Hor starb. Wir wollen es heute Abend so halten. Ich werde mit diesem Thema Aaron nicht zu lange brauchen. Ich möchte dann ein Lied singen lassen, das wird Lied 58 sein, wenn wir Zeit gebracht haben, eine kleine Ergänzung zu einer priesterlichen Gestalt bringen. Ich habe dieses Thema gewählt, weil über den Hohen Priester bzw. über Aaron viele Unklarheiten herrschen. Auch unsere Väter, so sehe ich es, haben eigentlich nicht die allerletzte Antwort zu diesem Thema gefunden. Ich wenigstens habe es noch nie so gehört, dass ich sagen könnte, das ist der Schlüssel. Ich halte diesen Vortrag auch deshalb, um Klarstellung zu geben, aus meiner Sicht, über die Bedeutung des Hohen Priesters. Ich werde heute Abend auch ein Buch erwähnen. Und das ist das Buch von Oskar Goldberg über, wie heißt das gleich wieder?
Die Wirklichkeit der Hebräer.
Und da muss ich jetzt Bruder Jugel angucken, denn ich habe schon mit ihm gesprochen darüber. In Untertürkheim hat er 1994 einen Vortrag gehalten über die Zufluchtsstätte und dabei dieses Buch erwähnt. Und da fiel es mir wie Schuppen vor den Augen, so möchte ich sagen. Ich hatte Aaron schon sehr weit fertig, den Vortrag oder das Referat, nicht für heute, sondern für einen anderen Zweck. Und da ist mir dieses Buch ganz wichtig geworden. Er hat mir auch gesagt, dass Willi Schirmacher sehr fleißig in diesem Buch studiert hätte. Und da ich nicht gerne in fremden Teichen fische, muss ich das wenigstens erwähnen. Nun sagte Bruder Schirmacher einmal, im Reiche Gottes gibt es keine Urheberrechte. Und so mögen wir uns dann doch mit diesem Hinweis trösten. Wer ist Aaron und wen stellt er dar? Und wenn wir das wissen, dann ist schon der halbe Weg zurückgelegt. Er kommt da im Allgemeinen schlecht weg, weil er nämlich Götzendienst getrieben hat. Dort mit dem goldenen Kalb. Und er ist auch im Vorbild auf die kommende Priesterschaft. Der Mann, der voraus darstellt, dass Israel in den Götzendienst übelster Sorte abgeglitten ist. Heute Abend werden Sie von mir allerdings die positive Seite von Aaron hören. Und dass die ganze Bibel bis hinein ins Neue Testament, noch in den Hebräerbrief, ist ja voll mit Reden über Aaron und seine Brüder, die Leviten. Wen stellt er dar? Nun lese ich. Hebräer 7, Vers 14. Denn es ist offenbar, Hebräer 7, Vers 14, denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, zu welchem Stamme Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Priester und hohe Priester kommen aus dem Stamme Levi. Jesus, der aus dem Stamme Juda kommt, konnte, und er war es auch natürlich, Priester nach der Ordnung Melchisedek sein. Aber niemals, niemals Priester nach der Ordnung Aarons. Zumindest kann er es nicht direkt sein. Indirekt ist manches möglich, und da akzeptiere ich auch manche Auslegung zwischen Jesus und Aaron. Wen stellt dann der hohe Priester dar? Als der hohe Priester Kaiphas an jenem 14. Nisan ums Jahr 30 nach unserer Zeitrechnung Jesus in die Hände der Nationen gab, opferte er sein größtes Opfer. Der wahrhaftig Opfernde aber war nicht Kaiphas. Der wahrhaftig Opfernde, der dahinter steht, war Gott, der Vater selbst. Denn es steht geschrieben, Jesaja 53, Vers 10, doch dem Ewigen gefiel es, ihn, den Sohn, zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Ewigen, also Gottes, wird in seiner, das ist Jesu Hand, gedeihen. Gott, der Vater, wollte um der Erlösung willen den Sohn hingeben und ihn opfern. Einst hat das Abraham im Vorbild tun sollen mit Isaak, aber Gott trat, oder der Engel des Herrn trat dazwischen und verhinderte es. Aber dann unter Kaiphas vollzog der lebendige Gott am Sohne das, was er längst im alten Bund verheißen hat und in den Opfern des alten Bundes darstellen ließ. Der hohe Priester, der opfernde hohe Priester, ist ein Vorbild auf Gott, den Vater, der bereit ist, den Sohn um der Sünden willen zu opfern und es auch tut. Das ist der Schlüssel zu Aaron, dass Aaron, der hohe Priester, ein Darsteller Gottes ist. Und das werde ich Ihnen nun entfalten und an manchen Stellen versuchen zu beweisen. Und nun kommt jener Oskar Goldberg ins Gespräch. Ein Jude namens Oskar Goldberg hat im Jahre 1925 im Verlag David in Berlin ein Buch herausgegeben mit dem Titel Die Wirklichkeit der Hebräer. Der Untertitel lautet Einleitung in das System des Pentateuch. also in das System der fünf Bücher Mose. So nachdem Bruder Jugel damals 1994 das Buch erwähnte, sagte er auch, es gibt vielleicht nur noch ein einziges Exemplar davon. Zumindest gab es es damals in der Zeit, wie Willi Schumacher darüber sprach, angeblich nur noch ein Exemplar. Dann bin ich nach Stuttgart in die Landesbibliothek gefahren, habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das muss ich wissen. Und dann habe ich dort gesucht und tatsächlich, es gab ein Exemplar. Ich habe mir es dann ausgeliehen und ich hoffe, 1996, 1995, ich habe es fotokopiert, Urheberrechte sind nicht verletzt worden. Ja, dieser Oskar Goldberg hat nun versucht, ein System des Pentateuch als der fünf Bücher Mose darzulegen. Und das Ergebnis ist frappierend. Er hat das, was das Gesetz beinhaltet, intellektuell in erstaunlicher Weise erfasst. Dabei blieb allerdings das Verständnis der Propheten auf der Strecke. Wenn man das Buch hätte und auf Seite 49 zum Beispiel, wie ich es tat, nachgelesen hätte, hätte man entdeckt, dass er einfach mit den Propheten nicht richtig was anfangen konnte. Dieses Buch ist für mich wiederum ein Zeichen, dass Gesetz und Geist keine Einheit bilden. Wenn man das Buch zu lesen begonnen hat, dann entdeckt man auch Quellen, die für Goldberg Pate gestanden haben könnten. Die eine Quelle ist die Kabbalah, so, das ist ein jüdisches, was sage ich mal, Okkultbuch. Und das andere ist der Philosoph Spinoza, der bis zum heutigen Tag in den Köpfen gewisser jüdischen Kreise herumgeistert. Und Spinoza hat vor allem von der Einheit von Geist und Materie gesprochen. Das nur so nebenbei. Zum System des Pentateuch gehört auch der Hohepriester. Und auf Seite 132, auch das als Beleg, in den folgenden Zeiten legt Goldberg etwas dar, was von großer Wichtigkeit für den Tod Aarons ist und damit natürlich auch für die ganze Symbolik Aarons. Und zwar, es gibt im Gesetz die Regelung der sogenannten Zufluchtsstelle. Goldberg nennt sie Asylstelle. Das System ist folgendes. Wenn jemand einen Menschen tötet, ohne dass er schuldig ist, ich sage einmal heute, vielleicht durch ein Verkehrsereignis. Sehr aktuell die Sache.
Aus Versehen meistens.
Aus Versehen. Gut. Ohne er schuldig, dann kann er in eine der Zufluchtsstädte fliehen. Dort konnte ihn der Bluträcher nicht erreichen. Solange der hohe Priester lebte, durfte er diesen Zufluchtsort nicht verlassen. Sonst lief er Gefahr, dass der Bluträcher ihn tötete. Mit dem Tode des hohen Priesters ist derjenige, der aus Versehen tötete, jedoch frei. Dann konnte er die Zufluchtsstadt verlassen. Goldberg nun führt diese Geschichte oder diese Sache auf einen sogenannten todbringenden Zufall zurück und nennt das einen Fehler im metaphysischen System der althebräischen Metaphysik. Also es war ein Fehler sozusagen im ganzen System des alten Bundes und es ist so ein todbringender Zufall gewesen, ein Fehler im althebräischen System des althebräischen Gesetzes. Diesen Fehler, so führt Goldberg weiter aus, ist jedoch dem verantwortlichen hohen Priester als fahrlässige Tötung zuzurechnen, die nur durch seinen Tod kompensiert werden konnte. Und jetzt hören Sie gut. Goldberg schreibt, dieser todbringende Zufall war eine fahrlässige Tötung und war dem hohen Priester zuzurechnen als fahrlässige Tötung. Der hohe Priester, so führt er weiter auf, ist letzten Endes verantwortlich für das, was im Gesetz geschieht, beziehungsweise im gesamten System des Pentateuch. Und da hat es bei mir natürlich unheimlich, ich darf mal so sagen, geklingelt. In der ganzen Heilsgeschichte gibt es nur zwei Personen letzten Endes, denen man in letzter Instanz etwas zurechnen kann. Und das ist der Vater und das ist der Sohn. Und allerletzten Endes muss sich Gott selbst alle Schuld zurechnen lassen, weil nämlich der Gedanke des Systems der Schöpfung im Vater geboren wurde. Und davon berichtet ja bekanntlich der Epheserbrief in erstaunlicher Weise. Und ich lese Ihnen jetzt Epheser 1, Vers 9 vor. Epheser 1, Vers 9. Indem er, damit ist Gott gemeint, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Gott hat sich etwas vorgesetzt in sich selbst. So fing alles an. Zwei Verse weiter steht, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, wir auch vorbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rate seines Gotteswillens. Noch einmal, Gott selbst hat die Idee des Systems der Schöpfung in sich geboren und was sich darin abspielt, ich denke an die Gerichte, und noch abspielen wird, es war sein Vorsatz. Und dann legt er diesen Vorsatz hinein in seinen Sohn, der daraufhin das Ja zu dem Willen und Vorsatz und den Wegen Gottes spricht. Und der im Sohne niedergelegte Vorsatz ist der Vorsatz der Zeitalter oder der Vorsatz der Äonen. Und diesen verkündigen wir heute sogar der unsichtbaren Welt, wie geschrieben steht, Epheser 3, Vers 10. Epheser 3, Vers 10. Auf das jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes nach dem Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat in Christus Jesus. Und nun ist ganz entscheidend, dass Gott diesen Vorsatz in Christus Jesus gefasst hat. Durch diese Hineinlegung seines Vorsatzes in seinen Sohn wird Jesus mit hineingenommen in die gesamte Verantwortung. Über diesen Weg kann Gott dem Sohn alle Schuld zurechnen, weil er der Ausführer der Gedanken Gottes war. Aber eines ist für mich ganz wichtig, ganz wichtig. Wenn Jesus stirbt, wenn der Sohn stirbt, um durch seinen Tod alle Schuld auf sich zu nehmen und zu sühnen, dann muss der Vater dabei sein. Ohne Vater ist die Erlösung nicht vollkommen. Gott hat uns vergeben in Christus Jesus, indem er ihm alle Schuld auferlegte. Das Zeugnis steht besonders in Jesaja 53, Vers 5, zitiere ich, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine, das ist Jesus Striemen, ist uns Heilung geworden. Aber die entscheidende Stelle der Verantwortung des Vaters über alles steht in 2. Korinther 5, Vers 18 und 19 und nachher zitiere ich noch eine Stelle aus dem Kolosserbrief. 2. Korinther 5, Vers 18 und 19, dort steht, griffig formuliert, Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt und hat ihnen ihre Übertretung nicht zugerechnet. Gott war in Christus, auch wenn der Sohn am Kreuz rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch wenn Gott den Sohn in der letzten Stunde der Kreuzigung verließ, weil er mit der Sünde nichts gemein haben wollte, so war er doch in Christus und war mit dabei in seinem Tode. Das ist ein Geheimnis, aber es ist biblische Tatsache. Nun muss ich natürlich jetzt die Frage stellen und beantworten, was hat das mit dem Tode Aarons auf dem Berge Hor zu tun? Denn dort ist ja Aaron gestorben, den ich vorhin zitiert habe und dargelegt habe, als ein Bild des opfernden Vaters. Die Ortsbezeichnung lautet im Hebräischen Hor Hahar. Dieses Ha ist der, die das.
Hor
Hahar, Hor, der Berg. Ha ist der Berg. Und wenn ich jetzt Hor übersetze, dann heißt das auch Berg. Hor ist nur anders punktiert als Har. Sodass es heißt, er starb auf dem Berge, der Hor hieß. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit der Verdeutschung dieses Namens Hor, Haha. Und das hängt mit der Grammatik zusammen. Man kann das als einen Genitiv auffassen. Und dann heißt das einfach der Berg des Berges. Dort stieg Aaron hinauf auf den Berg des Berges, also auf die Bergspitze, um dort zu sterben. Wir betreten nunmehr das Allerheiligste vom Allerheiligsten der Heilsgeschichte. Die Mitte der Mitte der Heilsgeschichte. Die beiden Juden, Samson und Raphael Hirsch, und das Lexikon von Jakob Levi, ein vierbändiges Lexikon über die Talmudim und Midrashim, haben dieses Thema aufgegriffen. Levi erklärt Hor-Hahar, den Berg des Berges, folgendermaßen. Ein Berg auf einem Berge, wie ein kleiner Apfel auf einem großen Apfel. Und Hirsch erklärt, eine Bergkuppe klein auf einem Berg. Als Jesus die Welt versöhnte, war das Kreuz auf dem großen Berge Zion und er starb auf dem kleinen Berge darauf, dem Hügel Golgatha. Und dort war Gott in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und das wird dargestellt durch den Tod Aarons dort auf dem Berge Hor. Auf dem kleinen Berge, der auf dem großen Berge liegt. Nun muss man fragen, darf man das überhaupt sagen, Gott ist gestorben? Die Bibel sagt nur, dass Gott in Christus war. Aber wir müssen dem das einfach formulieren und deshalb muss ich das aussprechen. Es gibt für uns Stellen, wo gesagt wird, dass wir in Christus waren, als Christus gestorben ist. Und wir sind mit ihm gestorben. Und ich nehme die Analogie, wenn Gott in Christus war und Christus starb, dann ist Gott mit gestorben. Und jetzt zitiere ich Kolosser 1, Vers 19 und 20. Dort steht Folgendes. Kolosser 1, Vers 19 und 20. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, und damit ist Gott gemeint, in ihm, in Christus zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Gott wohnte in seiner ganzen Fülle in Christus, auch in seinem Tode. Ob wir das verstehen oder nicht, das sei dahingestellt. Es ist für mich zwingende biblische Lehre. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas erwähnen. Hebräer 9 insbesondere sagt, wenn jemand ein Erbe antritt, dann muss zuvor der Erblasser sterben. Wenn wir Erben Gottes und Miterben Christi sind, dann muss zuvor der Vater in Christus, in seinem Tod, in seiner ganzen Fülle, mitgestorben sein. Und noch etwas gehört in diesem Zusammenhang. Das ist jetzt das Thema von gestern Abend, wo ich ein bisschen reagiert habe, weil ich dachte, das könnte heute Abend meinen Vortrag tangieren. Das Stiftzelt, das Zelt der Zusammenkunft, war während der Wüstenwanderung wohlgemerkt außerhalb des Lagers. Mose stellte es sich auf nach 2. Mose 33, Vers 7, außerhalb des Lagers. Deshalb wurden auch die zentralen Opfer außerhalb des Lagers dargebracht. Denn wer zu Mose hinausgehen wollte, musste außerhalb des Lagers gehen und dort die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, um bei dem richtigen Wort zu bleiben, aufsuchen. Und besonders wird das demonstriert in 3. Mose 13 und 14 bei der Reinigung eines Aussätzigen. Dort musste der Priester hinausgehen außerhalb des Lagers und den Kranken besehen. Das heißt für mich wieder, in der Symbolik gesprochen, Gott musste hinausgehen außerhalb des Lagers zu Jesus, seinem Sohn, und dort besah er unsere ganze Sündennot und heilte sie. Außerhalb des Lagers wurden die Opfer ganz vernichtet, deshalb greift darauf der Hebräerbrief, insbesondere Kapitel 13, zurück. Jesus wurde außerhalb mit allen Gerichten Gottes belegt und der Vater war mit dabei außen. Auch wenn man ein Opfer für einen Aussätzigen darbrachte, dann, so meine ich, wurde es ebenfalls außerhalb des Lagers dargebracht. 3. Mose 14. Und die Folge? Durch Jesu Tod und durch die Innewohnung des Vaters in Jesu in seinem Tode geschahen zumindest fünf zwingende Dinge. Erstens, das Schuldopfer, der Ascham, so steht es in Jesaja 53, Vers 5, das Schuldopfer ist gestellt und dem Vater gegeben worden. Dadurch sind die Schuldverhältnisse zwischen Gott und seiner Schöpfung geklärt. Zweitens, das Lösegeld ist bezahlt. Dadurch, dass im Tode Jesu Gott der Vater, wohlgemerkt, Gott der Vater die Seele als Lösegeld übergab in die Hand Satans, sind wir frei aus allen Bindungen an Satan und die Finsternis. Losgekauft aus der Hand Satans. Drittens, wir sind nach Galater 2, Vers 19 durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Mit dem Tode Jesu ist der alte Bund. den alten Bund starb, ist der alte Bund alt geworden und hat in seinen juristischen Formen und Forderungen gegenüber uns zu existieren aufgehört. Eines Tages wird er ganz abgeschafft werden, wenn selbstverständlich auch das kleinste Jota aus diesem Gesetzestext erfüllt ist. Uns gegenüber gilt seit Golgatha der neue Bund. Und jetzt ist noch etwas ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Tode des Hohenpriesters. Dies wird im Allgemeinen nicht verkündigt, weil eben die Zusammenhänge nicht bekannt sind. Und das hängt jetzt direkt mit diesem Hohenpriester zusammen. Auch derjenige, der unschuldig Schuld, aus Versehen Schuld auf sich geladen hat, und zwar durch einen unglücklichen Zufall, durch einen unglücklichen Zufall, wie Goldberg formuliert, hat nunmehr eine Befreiung von Schuld erlebt und die Befreiung durch den Tod des Hohenpriesters zugesprochen bekommen. Es sind Menschen, die schuldlos in Schuld geraten sind, und wie viele gibt es nicht davon, die nunmehr Befreiung von ihrer Schuldzuweisung haben. Mit dem Tod des Hohenpriesters sind wir frei. Seit der Zeit, als Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, sind auch diese Schuldverhältnisse aufgehoben. Jene Menschen sind nunmehr in den Augen Gottes freigesprochen. Das ist frohe Botschaft für alle, die von solchen Dingen betroffen sind. Fünftens. Vom Urtext her heißt Versöhnung eigentlich von oben herab etwas ändern. Das dahinterstehende griechische Wort müsste man eigentlich mit herabändern übersetzen. Seit Golgatha hat Gott von sich aus, von oben her, die Verhältnisse alle geändert. Er hat die Schuldverhältnisse zwischen sich und seiner Schöpfung aufgelöst. Er hat die Möglichkeit für eine neue Beziehung zu sich geschaffen, weil er in Christus war. Wohlgemerkt. Demonstriert wird das durch das Ausziehen der Kleider des Hohenpriesters Aaron durch Mose. Aaron heißt auf Deutsch der Lichtträger, der Erleuchtete, von Ohrlicht Aaron heißt das im Hebräischen. Er hat diesem Aaron die Kleider ausgezogen, das heißt, Gott wohnte in einem unzugänglichen Licht. Und die Kleider werden nunmehr dem Eleasar angezogen, das heißt, Gott hilft, wie Lazarus, dasselbe Wort, Eleasar, Gott hilft. Seit Golgatha ist aus dem fernen Gott, der sich nur über Jesus offenbart hat, ein Gott geworden, der hilft, selbstverständlich in und durch Jesus. Es werden in Esra 7 17 Priestergenerationen mit ihrem Namen erwähnt. Esra und sein Vater, den Nebukadnezar umbringen ließ, und alle anderen. Dort kann man etwas nachlesen, ich mache das heute Abend nicht, etwas nachlesen von den Bedeutungen des Hohenpriesters. Esra, der 17., heißt auch Hilfe. Und dazwischen, zur Zeit Hiskias, ist noch ein Hohepriester Asaria, auch Hilfe, Hilfe Gottes. Da sehen wir auf einmal, dem Hohenpriester geht es um die Hilfe, natürlich wieder in unseren Worten gesprochen, durch Jesus Christus. Und nun die Gemeinde, wo finden wir uns wieder? Das ist jetzt fast, hätte ich gesagt, ganz einfach, einfach in der Verkündigung dieser Sache. Es steht ja in 2. Korinther 5, Vers 18 folgendes. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus. Und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, und jetzt kommt's, was wir sagen sollen. Hören wir gut zu. Was sollen wir sagen? Dass Gott in Christus war. Die Welt mit sich selbst versöhnend. Ihnen ihre Übertretung nicht zurechnen. Und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt, in uns der Gemeinde. Und so sind wir nun Gesandte für Christus, an Christi Stadt. Als ob Gott, der Vater, durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt. lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser zentraler Auftrag, dadurch, dass Gott in Christus auf Golgatha war. Die Kirchen hin und her behandeln diese wunderbare Sache wie die geheimste Geheimlehre, aber genau das Gegenteil sollte der Fall sein. Wir dürfen verkündigen, lasst euch versöhnen mit Gott, weil Gott im Tode Christi in ihm war und seit der Zeit alles geändert hat. Auf Golgatha hat Gott alles geregelt. Dazu jetzt noch ein paar Schlussbemerkungen. Wenn nun Gott in Christus war und auch dadurch auch denjenigen freigesprochen hatte, aus Versehen in Schuld geraten ist, so bleibt damit noch eine Frage offen, und das ist die Frage der Wiedergutmachung. Vergeben ist ja gut, aber wenn nichts wiedergut gemacht ist, ist die Sache eben nur halb. Über Jesus wird der Vater alles wiedergut machen und alles wieder erstatten. Meistens nicht nur im Verhältnis 1:1, sondern bis letzten Endes zum Verhältnis 1:1. Dazu wurde letztes Jahr in Gnadenherrlichkeit in Heft 2 ein Artikel von Adolf Heller veröffentlicht, zu dessen 100. Geburtstag. Sie dürfen es nachlesen. Gnadenherrlichkeit 1995, Heft 2. Es gibt Endziele und Zwischenziele in der Heilsgeschichte. Bei den Zwischenzielen fallen die Verhältnisse und Erstattungen und Wiedergutmachungen verständlicherweise niedriger aus als bei den Vollendungszielen. Also ein Beispiel: Das Millennium oder das tausendjährige Reich ist heilsgeschichtlich ein Zwischenziel, die neue Erde dagegen schon ein Endziel, auch wenn dies noch kein Vollendungsziel ist. Das ist erst erreicht in 1. Korinther 15, Vers 28, wenn Gott alles in allem und allen sein wird. Eine Bibelstelle will ich noch zur Wiedererstattung durch Jesus zitieren. Es ist Psalm 69, Vers 4. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Jesus erstattet alles wieder. Und noch eine Ergänzung zu Aaron. Gott hat alles aus seiner großen Liebe heraus. Eindeutiges Wort der Schrift. Trägt Aaron, der unter dem Gesetz stand, auch die Liebe Gottes? Das Gesetz ist doch unbarmherzig. Aber Jesus fordert Nächsten- und Gottesliebe, wie das Gesetz sagt. Nur die Leviten und Priester haben es nicht getan, das sieht man am Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aber Gott hat auch diese Sache symbolisch voraus dargestellt. Denn das hohe priesterliche Gewand trug an seinen Unterseiten, wie Sie alle wissen natürlich, Glöckchen oder Schellen und Granatäpfel. Und Granatapfel ist durchgängig durch die Heilige Schrift ein Bild auf die Liebe. Und diese klingenden Schellen sind ein Bild auf die tätige Liebe. Wenn die Liebe ohne Tat bleibt, dann klingt sie nicht. Dann ist sie eine Theorie. Wenn aber ein Werk ohne Liebe geschieht, so sagt Paulus, ist es uns nichts nütze. Dann fehlt der göttliche Inhalt. Diesen Zusammenhang beschreibt Paulus in 1. Korinther 13. Gott demonstriert also mit den Glöckchen und mit den Granatäpfeln: Ich tue alles aus meiner großen Liebe heraus, auch meinen Sohn opfere ich, nur aus meiner großen Liebe zu meiner Schöpfung und zu meinen Geschöpfen. Diesen Teil schließe ich mit 2. Korinther 9, Vers 15. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Ich schlage nun vor, dass wir Lied Nummer 58 aufschlagen und die ersten beiden Verse daraus singen. Und wenn Sie mitmachen, dann mache ich noch ein Viertelstündchen über eine priesterliche Gestalt. Und dann wird auch zum Schluss noch die Gemeinde noch einmal vorkommen. Oh.
bis jetzt ist die Gemeinde noch nicht sehr vorgekommen. Sie wird am Schluss noch erscheinen. Ich hätte Ihnen gerne jetzt noch einen kurzen Abriss zu jener wunderbaren Gestalt, priesterlichen, hohen priesterlichen Gestalt des Alten Testaments gegeben, nämlich Esra. Das kann ich nicht tun, sollte nur so viel sagen. Der Priester hat nicht nur die Aufgabe des Opfers, sondern auch die Verwaltung der Heil der Schrift. Und das ist besonders Esra, dem Schriftgelehrten, aufgetragen. Wie gesagt, ich will dieses Thema nicht anreißen heute Abend, weil ich eine andere priesterliche Gestalt erwähnen möchte, die mir wichtiger erscheint. In diesem Zusammenhang wohlgemerkt. Wenn wir Maleachi 2 aufschlagen, dann finden wir dort etwas ganz Besonderes über den Priester geschrieben. Nämlich, dass der Priester der Bote oder der Malach der Bote Gottes ist. Der Priester ist der Bote Gottes und führt das Wort Gottes in seinem Munde. In Maleachi steht auch etwas über den Boten, der kommen soll, nämlich Maleachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, den ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Dieser Bote war und ist bekanntlich Johannes der Täufer. Und über ihn möchte ich noch ein Zeugnis geben. Jesus sagt von Johannes dem Täufer an einer Stelle, er war der größte Mensch, der je gelebt hat. Aus diesem Grunde heraus und auch aus anderen Zusammenhängen, die ich jetzt sagen werde, ist Johannes der Täufer ein Vertreter Gottes des Vaters in dieser Welt. Er ist der Bote Gottes, der kommen soll, um Jesus, den Sohn Gottes, anzukündigen. Was hat das nun miteinander zu tun, Aaron, der Bote, der Hohepriester und der Priester im Allgemeinen? Ganz einfach. Johannes der Täufer ist Sohn des Priesters, jetzt nicht des Hohepriesters, des Priesters Zacharias aus der Linie Abia, eine der 24 Priesterlinien. Der Priester, das muss jetzt nicht unbedingt der Hohepriester sein, ist ein Bote Gottes. Dieser Bote Gottes, Johannes der Täufer, hatte den einen Auftrag, Jesus, den Sohn Gottes, in Israel einzuführen und das Volk vorzubereiten für das Kommen Jesu. In Johannes 1, Vers 6 bis 9 steht, es war ein Mensch von Gott, und damit muss ich sagen, von Gott dem Vater gesandt. Sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, auf das Erzeugte von dem Lichte, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern auf das Erzeugte von dem Lichte. Das war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und nun sind wir beim Zeugnis des Johannes über den Sohn Gottes. Er tut seine Verkündigung im Auftrage Gottes über seinen Sohn. An die Stelle Gottes tritt in dieser Welt Johannes, der nun über seinen Sohn, über den Sohn Gottes etwas sagen muss. Deshalb ist er der Vertreter Gottes zum Kommen Jesu. Das Erste, was Johannes von Jesus sagt, ist, dass er das Licht sei. Dieser ist das Licht, das den Kosmos, das die Welt erleuchtet. Und dann steht noch vieles dazwischen über Jesus, von Johannes dem Täufer und von Johannes dem Evangelisten gesprochen. Das lasse ich alles weg und komme zu Vers 29. Und wiederum sieht Johannes Jesus kommen und dort steht Folgendes in Vers 29. Des folgenden Tages sieht Johannes Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herab. Und am nächsten Tag wiederholt er das, was er zuvor gesprochen hat. Siehe, das Lamm Gottes. Das sind die zwei zentralen Aussagen des Johannes über Jesus. Was der Johannes nicht berichtet, das finden wir in den drei anderen Evangelien. Da ist es gut, man nimmt eine sogenannte Evangeliensynopse und liest das alles so parallel nach. Das war ja die Taufe, das geschah ja alles bei der Taufe Jesu. Und jetzt passiert Folgendes bei der Taufe Jesu. Auf einmal sagt Gott, der Vater im Himmel, ich schiebe meinen Boten weg und trete selber in Erscheinung. Und da erscheint eine Stimme aus dem Himmel und die ruft, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Lukas 3, Vers 22 und die anderen Synoptiker. Noch einmal, Gott schiebt seinen Repräsentanten auf die Seite und Bruder Schad sagte einmal, aus Sehnsucht zu seinem Sohn trat Gott in diese Welt hinein und lässt seine Stimme erschallen. Du bist mein geliebter Sohn. Zwei zentrale Aussagen macht Johannes der Täufer von Jesus. Das erste, er ist das Licht. Und das zweite, er ist das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes hat ganz bestimmte Qualitäten in der Schrift. In 1. Petrus 1, Vers 19 steht, dass das Blut Christi ein kostbares Blut sei, das von einem Lamme stammt, das ohne Flecken und ohne Fehler ist. Und in 1. Mose 2, Vers 12 wird das Lamm zum Passa beschrieben, nämlich ein vollkommenes Lamm. Dieses Lamm war hebräisch gesprochen Tam, wie auch Hiob, jener Vorausdarsteller Jesu, Tam, ein vollkommener Mann war. Was bedeutet das? In Johannes 1, Vers 18 steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Haben wir auch heute Morgen, glaube ich, auch gestern gehört, niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand. Der eingeborene Sohn aber, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jesus ist der Sohn im Schoße des Vaters. Wenn man dieses griechische Wort Kolpos untersucht, im Lexikon nachliest und Parallelstellen aufschlägt, dann entdeckt man etwas, dass das Wort Schoß nicht einmal ganz hundertprozentig richtig ist. Richtiger ist, so steht es im Lexikon geschrieben, an der Brust des Vaters. So wie Johannes an der Brust, oder man sagt ja am Obergewand, an diesem Busenbausch wird da dann übersetzt. Johannes, der Evangelist, der Jünger, lag an der Brust Jesu beim Verrat des Judas. Dort steht wieder dieses Wort. Eigentlich war Jesus zu allen Zeiten, auch in den herrlichen Zeiten vor seiner Fleischwerdung, an der Brust, am Herzen Gottes. Und nun ist natürlich die Frage, warum bringe ich dieses Thema, wo ist der Zusammenhang? Sehen Sie, an der Brust des hohen Priesters, als Modell auf Gott, den Vater, war auch etwas an seiner Brust, in seinem Obergewand, an seinem Herzen. Und das war jene Brusttasche, in welcher die beiden Steine Urim und Thummim waren. Und wenn Israel seinen Gott befragte, dann fragten sie ihn über diese Urim und die Thummim. Urim heißt auf Deutsch Lichter und Thummim heißt auf Deutsch Vollkommenheiten. Und Johannes der Täufer muss über Jesus sagen, er ist das Licht und er ist der Vollkommene. Das Lamm, sagt er, aber das Lamm ist ein vollkommenes Lamm. Und wenn Israel seinen Gott befragt, befragt sie ihn über den, der das Licht ist und über den, der das vollkommene Lamm ist. Und diese beiden Steine am Gewand des hohen Priesters stellen Jesus dar, der im Alten Testament, wo niemand Gott je gesehen hat, den Sohn darstellt. Die beiden Steine stellen Jesus dar, der den Willen des Vaters im Alten Testament seinem Volke kundmacht. Und nun ist die weitere Frage, wo sind wir? Liebe Brüder, wir waren von Anfang an auserwählt in ihm. Das ist das klare Zeugnis des Neuen Testamentes, der Briefe von Paulus. Und diese beiden Steine stehen in der Mehrzahl. Und dann heißen sie nicht Licht, sondern Lichter. Und nicht Vollkommenheit, sondern Vollkommenheiten. Und nun lesen wir in Philipper 2, Vers 15, dass wir, die Gemeinde, scheinen wie Lichter im Kosmos, so wie Jesus das Licht im Kosmos war, wie es Johannes der Täufer sagte. Und in 1. Korinther 2, Vers 6 und anderen Stellen sagt Paulus, dass wir die Vollkommenen sind und dass er ihnen die Weisheit Gottes verkündigt. Wir sind in Christus heute und gestern und von der Erwählung her. Er das Licht, er das Haupt, wir die Lichter im Kosmos heute. Er der Vollkommene, das vollkommene Lamm und wir heute an Christi statt sein Leib, die Vollkommenen. Dort waren wir voraus dargestellt in Christus im alten Bund. In den Urim und Thummim finden wir die Gemeinde im alten Bund. Ich schließe. Der große Vierklang der Gemeinde heute ist ja der: Christus der Herr, wir der Leib, wir der Tempel und der Ruf der Versöhnung. Und es gibt noch viele andere Klänge dazu, selbstverständlich, das weiß ich. Und über allem der Vater, der alles so wollte und alles in seinen Händen hatte, hat und auch weiterhin haben wird. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selbst. Lassen wir diesen Ruf weiter hinausgehen, bis Jesus kommt. Wir segnen uns miteinander und auch dieses schwache Zeugnis.
Betest du?
Ja, ich mach's mit. Dann bete ich heute ausnahmsweise mal. Vater der Herrlichkeit, wir beten dich an in Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Es war dein Wille, es war dein Wohlgefalle, es war dein Vorsatz, es war deine tiefe, unendliche Liebe, dass du einen Sohn gezeugt hast, dass du uns erwählt hast, dass du uns in Christus erwählt hast, dass wir sagen dürfen, wir in dir, im Vater und du in uns. Und es ist ein großes Geheimnis. Wir stehen da mit Fleisch und Blut, wagen manches kaum auszusprechen, ob dieser Größe. Und doch wissen wir, du hast uns erwählt, in nichts Geringerem als in deinem Sohn. Und wir sind in dir und du in uns. Und eines Tages wollen wir dich schauen, Vater, von Angesicht zu Angesicht in Christus Jesus. Und es gibt keinen Weg zum Vater als nur über den Sohn. Ach, das müssen wir immer wieder deutlich machen, verkündigen. So gib uns Gnade in diesen letzten Tagen, dass wir tiefer hineinsteigen in dein Wort, dass wir aber auch den Ruf der Versöhnung hinausgehen lassen. Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Nun stehen wir in diesem Geheimnis, dürfen durch den Geist die Tiefen Gottes erforschen und beten an und staunen und bitten dich immer wieder, dass das, was wir im Herzen tragen, sich auch hinauswirken in der Welt, in der wir stehen, in der wir uns bewähren müssen. Gib du Gnade dazu, großer und treuer Gott. Habe Dank, Vater, im Namen Jesu, für deine Treue. Amen.